lese aus dem 15. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, ab Vers 21. Jesus ging fort von dannen und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, ein kananäisches Weib kam aus jener Gegend und schrie ihm nach und sprach: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen: Lass sie doch von dir, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie kam aber und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die von ihrer Herren Tisch fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Dein Glaube ist groß, sagt Jesus zu dieser Frau. Sagt er das auch zu uns, wenn er so uns ansieht, heute Morgen hier? Entspricht unser Glaube der Größe unseres Herrn Jesus Christus? Diese Frau hat noch nicht viel von Jesus gehört. Sie hat einiges läuten hören. Jesus lebte ja ganz woanders. Wahrscheinlich war es die erste Begegnung mit Jesus, die erste persönliche Begegnung. Wir haben viel von Jesus gehört, von klein auf. Unser Glaube müsste eigentlich viel, viel größer sein als der Glaube dieser Frau. Wie ist das mit unserem Vertrauen zu Jesus? Ist das matt und angekränkelt von lauter Überlegungen, die alle darauf hinauslaufen? Ja, richtig eingreifen kann Jesus sowieso nicht. Es nützt ja doch nichts. Es gibt eine Reihe von neutestamentlichen Berichten, eine Reihe von Erzählungen, wo Jesus den Unglauben, den kleinen Glauben der Jünger schilt. Wo er sagt: Warum seid ihr so kleingläubig? Bin ich nicht da? Bin ich nicht ein Herr über all den Sturm und Wind und Wellen? Warum seid ihr so kleingläubig? Euer Glaube entspricht nicht meiner Macht. Wie zeigt sich denn Glaube? Wie zeigt sich großer Glaube? Ich denke, wir kriegen das erzählt, damit unser Glaube wächst, unser Glaube größer wird. Glaube zeigt sich sicher in unserem Beten, so wie bei dieser Frau auch. Glaube zeigt sich sicher zunächst einmal in dem Dank, den man Jesus gegenüber ausspricht. Wenn ich Gott danke, dann sage ich: Ich glaube, dass du es bist, der mich versorgt. Das ist nicht einfach Zufall. Ich lebe nicht von der Volkswirtschaft, ich lebe nicht von meinem Tun, sondern ich danke dir, dass du mich wunderbar versorgst. Darin drückt sich Glaube aus. Leute, die nicht glauben, die danken auch nicht. Warum denn auch? Sie haben das ja alles von sich selber, wie Sie meinen. Eines Tages werden Ihnen die Augen aufgehen und Sie werden sagen, ich habe von der Güte meines Gottes gelebt und habe ihm überhaupt nicht gedankt. Glaube zeigt sich im Danken, aber Glaube zeigt sich sicher auch im Bitten. Wie wir es hier vor Augen geführt bekommen, dass ein Mensch Gott vertraut, dass er lebendig da ist und dass er Macht hat, einzugreifen. Glaube erwartet Erhörung des Gebetes. Das wäre mal interessant, wenn wir jetzt miteinander ins Gespräch kämen und mal so Gebetserhörungen austauschen könnten. Hätten wir da was zu sagen? Glaube erwartet Erhörung des Gebets. Haben wir Gebetserhörung? Glaube erwartet Sieg, erwartet Veränderung in unserem Leben. Dass Jesus eingreift, weil er da ist und weil er, so wie wir vorhin gesungen haben, König ist. Diese Frau hier hatte ein ganz besonderes Problem. Vielleicht hat sie schon alles Mögliche versucht, ihrer Tochter zu helfen. Aber es wurde deutlich, da helfen keine Pillen. Da hilft keine psychiatrische Klinik. Da sind andere Mächte am Werk. Das ist nicht einfach irgendeine Krankheit, sondern das ist Besessenheit. Da sind Finsternismächte dahinter. Sie hat das durchschaut. Es gibt Leute heute, die lächeln über so etwas. Es ist eine Frage der Bildung wahrscheinlich. Es gibt auch heute Besessenheit. Und das ist ein Problem. Und da geraten Menschen an ihre Grenzen, weil sie merken, medizinische Kunst ist hier am Ende, die auch da hilft, wo Menschen nicht glauben. Gott sei Dank ist das so, dass Gott uns hilft durch Medikamente, auch ohne Glauben. Aber sie kommt zu Jesus und sagt, Herr, erbarme dich meiner. Eigentlich müsste er sagen, erbarme dich meiner Tochter. Denn nicht sie war besessen, sondern die Tochter war besessen. Hier hat jemand die Not des anderen zu seiner eigenen Not gemacht. Das ist Fürbitte. Dass man dann so sagen kann, erbarm dich meiner, erbarm dich dieser Not. Wollen wir Gott bitten, dass wir so auch für andere eintreten können, dass wir nicht sagen, das ist ja deine Sache, musst du dich darum kümmern, dass wir einstehen können für andere und ihre Not mit übernehmen. Nun, das war eine Mutter, sagen Sie. Ist klar, dass die Not ihrer Tochter ganz selbstverständlich übernimmt. Aber so ganz selbstverständlich ist das nicht. Und man sieht, was in Familien vorgeht. Jedenfalls kann uns das anregen, Fürbitte zu tun und Not anderer Leute zu übernehmen. Herr, erbarme dich meiner. Ich sagte eben, sie wusste wenig von Jesus. Wir wissen viel. Bringen wir ihm unsere Not? Bringen wir ihm die Not anderer Leute um uns herum? Es wird im Neuen Testament an manchen Stellen berichtet, wie für Besessene gebetet worden ist. Und das Ergebnis? Es wurde schlimmer. Hier hören wir es nicht. Aber an anderer Stelle erfahren wir, es wurde schlimmer. Vielleicht haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass Sie gebetet haben für etwas und es hat sich nicht gelöst, sondern im Gegenteil, das wurde noch schlimmer. noch verwickelter. Aber auch das lesen wir, damit wir nicht Angst bekommen in unserer Fürbitte, sondern dass wir merken, da wo der verwirrt, der sich aufspielt als der Herr, der Menschen in Besitz nimmt, obwohl doch eigentlich Jesus der Herr der Menschen ist, wo er angeschossen ist, wo er merkt, hier wird mein Gebiet durch Jesus Christus eingeengt, hier soll ich ausgetrieben werden, da bäumt er sich noch einmal auf. Da kann es schlimmer werden zunächst. Mancher hat sich dann abschrecken lassen, hat gesagt, dann will ich nicht weiter beten. Wirkt ja doch nichts. Aber Jesus hat Dämonen ausgetrieben, auch wo sie sich vorher noch einmal ganz schlimm gebärdet haben. Diese Frau bittet Jesus und bekommt von ihm überhaupt keine Antwort. Er rührt sich überhaupt nicht. Kennen Sie das, wenn Sie ein Beter sind? Wie schnell sind wir dann dabei und sagen, es tut sich ja doch nichts, gebe ich auf. Diese Frau gibt nicht auf. Sie macht weiter. Warum? Weil sie Vertrauen hat zu dem, den sie da bittet. Weil sie weiß, der kann. Ich weiß nicht, warum er jetzt noch nicht handelt. Sie weiß es nicht. Aber der kann. Vertrauen wir ihm, dass er kann? Ist gut, sein Wort zu lesen. Da werden wir ermutigt, da sehen wir, was Jesus kann. Und lernen es vielleicht Stück für Stück, ihm mehr von unserem Leben in die Hände zu geben, damit er auch da machen kann. Aber erstaunlich, was Jesus den Jüngern sagt, die sagen, fertige sie doch endlich ab, die schreit uns immer hinterher, das ist doch unangenehm, dieses Geplärr und diese ewige Bettelei von dieser Frau. Fertige sie ab, wimmle sie ab. Die wollen ruhige, klare Verhältnisse haben. Ihr Glaube zu Jesus ist kleiner als der Glaube dieser Frau. Und Jesus sagt, ich bin nur zu den Israeliten gesandt, nicht zu dieser heidnischen Frau, nicht zu dieser Kanaaniterin. Eigenartig. Ist Jesus nicht der Heiland aller Menschen? Ja. Aber es gibt offensichtlich Abstufungen. Es gibt offensichtlich einen Unterschied zwischen dem Volk Israel und uns. Ich saß vor einiger Zeit mit einem Israeli zusammen und es kam, was immer kommt, wenn man mit liberalen Juden zusammensitzt. Irgendwann kommt die Frage oder kommt so das Verlangen, wenn sie mit einem Christen zusammenkommen, wir wollen nicht etwas Besonderes sein, sondern wir wollen ein Volk sein, wie jedes andere Volk auch. Wir wollen ein ganz normales Volk sein. Wir waren lang genug irgendwie als besondere Leute gestempelt, die in besonderen Gebieten nur wohnen durften, die man in Ghettos eingesperrt hat. Jetzt haben wir unser eigenes Land, die nur besondere Berufe ausüben durften, dem man gesagt hat, Juden können eben nur mit Geld umgehen, die können keine Bauern sein. Haha, denen zeigen wir es jetzt in Israel, was wir da machen und wie wir das Land fruchtbar machen. Wir sind Bauern wie jeder andere auch. Wir wollen ein Volk sein, wie jedes andere. Es ist verständlich, dass Juden so sagen. Aber Israel kann die göttliche Erwählung nicht einfach so abschütteln. Es ist und bleibt Gottes besonderes Volk. Warum besonders? Nicht besonders gut, nicht besonders fromm, nicht besser oder nicht schlechter als andere Völker, sondern einfach anders. Erwählt von Gott in Abraham. Ob sie es glauben oder nicht. Viele Juden glauben es nicht und wollen es nicht wahrhaben, weil sie meinen, dann würden sie den Neid anderer nicht auf sich ziehen. Dann würden sie die Verfolgung anderer nicht auf sich ziehen. Sie sind nicht aus dem Dienst Gottes entlassen. Es gibt einen Unterschied zwischen dieser heidnischen Frau und den Israeliten. Und deshalb sagt Jesus, es ist nicht fein, dass man den Kindern das Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Jesus macht diesen Unterschied deutlich. Und die Frau geht darauf ein. Sie sagt nicht unverschämt, hast du nicht gelesen, da Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Gleichheit, alle sind gleich. Sagt sie nicht. Sie erkennt an, dass Gott mit dem Volk Israel eine besondere Geschichte hat. Sie stellt sich auf die niedere Stufe, ist nicht beleidigt. Und bittet weiter. Fällt Jesus zu Füßen und sagt, und trotzdem, das stimmt. Ich bin nur so ein Hündchen. Und die kriegen doch auch etwas ab, was abfällt von der Herrentisch. Und was von deinem Tisch abfällt, das ist noch groß genug, um uns zu helfen. Du bist so ein reicher Herr. Du hast so viel. Mit dem Brosamen, mit den Krümeln werden wir alle mal satt. Und mit den Krümeln ist meiner Tochter geholfen. Da muss der Dämon weichen. Nach der Auferstehung Jesu hat Jesus seine Jünger nicht mehr nur zu Israel gesandt, sondern er hat sie unter alle Völker gesandt. Jetzt gilt Jesu Dienst auch uns. Und wir sind Teilhaber an den Verheißungen, die er dem Volk Israel gegeben hat, an vielen Stellen. Es hat sich auch für uns geöffnet. Wir können Kinder Gottes werden. Wir können zu dem Volk Gottes dazugehören. Durch Glauben, durch Vertrauen auf Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist. Wir können teilhaben an seinem Sieg über Mächte der Finsternis. Jesus möchte auch in unserem Leben handeln. Er steht uns nicht stumm gegenüber. Aber da kommen sofort von unserer Seite Einwände und wir sagen, alles schön und recht, aber was soll sich denn in meinem Leben ändern? Schöner Wochenspruch, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Aber bleiben wir nicht alle arme Sünder, die einfach auf die Vergebung Gottes angewiesen sind? Was soll sich in meinem Leben schon ändern? Vollkommen wird man erst im Himmel sein. Richtig. Und doch falsch. Jesus möchte uns teilgeben an seinem Sieg. Etwas von seiner Erneuerung. Er wird noch keinen neuen Himmel und keine neue Erde jetzt schaffen. Aber etwas von seiner Erneuerung soll in unserem Leben deutlich werden. Wir sollen teilhaben an seinem Sieg. Er will unser Wesen verändern. Er will uns Freude geben zum Gebet, Vertrauen geben zu ihm. Er will uns herausholen aus der Gleichgültigkeit der Sünde gegenüber. Er will uns Sieg geben. Er will durch uns andere erreichen. Lauter Dinge, die wir nicht von uns erwarten können. Er will uns heil machen und zu Menschen machen, die nicht getrieben werden von Mächten der Finsternis, sondern die von ihm geleitet und von seinem Heiligen Geist geführt werden. Wagen wir das zu glauben, dass er uns teilgibt an seinem Sieg, gerade da, wo Sie jetzt Schwierigkeiten haben, gerade da, wo Sie merken, das ist nicht in Ordnung. Vertrösten Sie sich nicht fromm auf den Himmel, sondern haben Sie Glauben zu Jesus, dass er in Ihrem Leben Veränderung schaffen kann. Haben Sie Glauben zu Jesus, dass er in Ihrer Familie wirkt. Er ist lebendig, er ist da. Haben Sie Glauben zu ihm. Amen.